die Welt des Schreibens, des professionellen Schreibens, ja, als Semi- und Quasi-Influencer, habe ich heute, ebenso wie ich, so wahrscheinlich würden mich auch manche Leute als Influencer bezeichnen, aber ich fühle mich definitiv nicht so, habe ich hier den guten Walter App, a.k.a. der Schreibsucht hier.
Jo, danke Max für die Einladung, gerne.
Walter, wir hatten ja schon mal ein episches Interview, als du mit Kamerateam und Lichter-Setup bei mir zu Hause im Office angerückt bist. Ich habe gedacht, ich weise dir den gegenteiligen Gefallen und sag einfach mal, du kannst zu Hause bleiben, ich bleib bei mir im Büro. Wir machen es so. Eine Sache, die ich mich schon häufiger gefragt habe, und vermutlich gibt es dazu eine versteckte Information, die ich aber in meiner Recherche nicht gefunden habe. Mhm. Wie bist du auf dein Synonym Schreibsuchti gekommen? Sind die Ursprünge da drin einfach? Schreib's halt gerne. Oder ist es dein früherer Gamer-Tag gewesen?
Nee, Gamer-Tag nicht. Ne? Mein Gamer-Tag war anders. Schreibsuchti ist so entstanden. Ich habe 2006 herausgefunden, dass man kostenlos im Internet einen Blog starten kann, ne, bei Blogspot. Und dann habe ich halt angefangen, so verschiedene Webseiten zu starten, also verschiedene Blogs zu starten, ne, über verschiedene Themen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich voll gerne schreibe. Und dann habe ich so verschiedene, ich habe ja Jura studiert, bin ja ein Diplomjurist. Und dann habe ich während des Jurastudiums so die Idee gehabt, was ist, wenn ich so einen Blog zum Thema Recht und Technik, so die Schnittmenge, so Online-Recht oder IT-Recht so mache. Habe dann genau 2 Blogartikel geschrieben, hatte dann keinen Bock mehr. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen Blog zu einem anderen Thema, zu meinem anderes Hobby, was ich hatte.
Welches Jahr war das, wo du gestartet bist damit, mit den ersten Blogs?
Also 2006 bin ich auf diese Blogspot-Dinger gekommen und ich glaube, den Blog über Recht und Technik hieß der, war 2009, 2010, das war mitten im Studium noch, ne, da war ich noch. Hab aber gemerkt, dass ich da voll keinen Bock drauf habe nach 2 Blogartikeln, habe das Ding wieder eingestampft. Dann habe ich, glaube ich, 2011 noch so einen Blog über das Tanzen kurz gestartet, weil das auch so ein Hobby von mir ist. Hatte dann nach 2 Artikeln auch keinen Bock mehr. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, ich würde gerne ja einen Blog starten, aber was mache ich denn wirklich gerne für mein Leben gerne? Dann habe ich also geguckt, ja, ich schreibe einfach gerne. Das haben alle Blogs bisher gemeinsam gehabt, dass ich halt verschiedene Themen hatte, aber immer das Schreiben mich fasziniert hat. Mhm. Da dachte ich, okay, ich mache einen Blog über das Schreiben. Und dann habe ich das Ding Schreibsuchti genannt, weil das war irgendwie so, wie ich mich selbst damals bezeichnet habe und heute immer noch bezeichnen würde. Ich schreibe halt super gerne. Und so wurde November 2012, die Domain schreibsuchti.de registriert.
Nachvollziehbare Reise. Ich wusste gar nicht, dass du Diplomjurist bist. Sehr spannend. Also da hattest du ja dann eigentlich schon den Schreib- und Lesemuskel ordentlich trainiert.
Und konntest ja, vor allem Sitzfleisch. Auf Casual Sachen übertragen. Ja, vor allem Sitzfleisch gut trainiert, ne, die ganzen Stunden, die man in der Bibliothek da verbringt. Also was ich im Jurastudium auf jeden Fall gelernt habe, ist der Umgang mit Text, ne, und komplexe Sachen vereinfachen oder auch einfache Sachen komplexer machen, je nachdem, was du gerade brauchst.
Ja, was auch immer gerade gefragt ist. Ich habe mal eine abstrakte Deep Dive-Frage für dich, die ich mir auch schon stelle, immer mal wieder. Die Antwort variiert. Was findest du denn am Schreiben so geil? Weil Schreiben ist ja an sich nur jetzt festhalten, was man sich denkt.
Ja. Ich habe mir diese Frage damals auch gestellt, als ich angefangen habe. Und dann wurde ich öfter geschrieben, Walter, warum schreibst du eigentlich? Und die Antwort war damals, genauso wie heute, ist immer noch dieselbe. Weil ich Menschen damit inspirieren und berühren kann und was bewirken und verändern kann. Na, also ich mag am Schreiben die Tatsache, nicht für die Schublade zu schreiben. Also wenn ich für die Schublade schreiben würde und das keiner liest, was ich schreibe, würde ich deutlich weniger schreiben. Ich mag am Schreiben, dass andere es auch lesen. Und damit ich Einfluss nehmen kann auf andere, was bewirken kann im positiven Sinne. Also sie inspirieren kann, motivieren kann. Also damals war immer mein Wunsch, auch immer andere Menschen zum Schreiben zu motivieren, dass sie mal endlich ihr Buch mal rausbringen und so weiter oder ihrer Leidenschaft folgen oder so. Das sind auch viele Themen. Ich habe ja auch ein Buch dazu, das heißt Mehr Zeit zum Leben, wo ich die Menschen einfach motiviere, ey, das Leben ist einfach viel zu schön, um einen Job zu haben, den du nicht leiden kannst. Mach doch das, was dich wirklich lebendig macht. So, und das mag ich am Schreiben, dass ich die Menschen halt motivieren, berühren, verändern kann und auch beeinflussen kann. Und je heute stark das auch nutze, um halt auch mein Zeug zu verkaufen oder mein Content zu machen. Ne?
Du hast ja jetzt auch nicht nur Schreiben, sondern ne, hast ja auch einen YouTube-Kanal. Er hast auch ich sag jetzt mal leider Gottes, einen viel besseren Kameralook heute als ich. Ein sehr geiles Setup. Da transportiert man ja auch, was man so kommunizieren will. Also du bereitest es wahrscheinlich ordentlich vor mit, okay, was will ich sagen, hast schriftliche Notizen. Wie stehst du dazu, Text zu nutzen oder Video zu nutzen? Also YouTube hat wahrscheinlich einfach auch eine gute Reichweite, auch um Leute letztlich zu deinem Blog zu führen, was er auch sicherlich tut, wahrscheinlich auch andersherum. Aber wie stehst du zu dem ganzen Videokram, sage ich jetzt mal? Magst du das tatsächlich lieber oder ist es für dich dann nur, ich würde es auch als Text machen, wenn es alleine reichen würde?
Also Tatsache ist, YouTube ist meine größte Traffic-Quelle außerhalb von Google. Ja, also ich kriege jetzt von YouTube schon viele Besucher, natürlich deutlich weniger als von Google, weil ich halt super viele Artikel habe, die bei Google gut ranken. Aber ich mache YouTube in erster Linie wegen der Reichweite und weil halt Video das Internet auffrisst. Und wenn du Leute erreichen willst, musst du halt über Video gehen. So, und wie mache ich das? Ich mache halt YouTube ganz banal Talking Head, weil da die Inhalte zählen und ich als Vorlage meine Newsletter, meine Blogartikel oder andere Sachen, die ich schon mal geschrieben habe, nehmen kann, das dann ein bisschen amüsant versuche runterzusprechen oder freizusprechen. Und das ist so die Idee dahinter. Aber wirklich Bock auf Video würde ich das jetzt noch nicht bezeichnen, aber ich glaube auch daran, dass man da so reinwachsen kann. Man macht ja das gerne, was man gut kann. Und da ich noch nicht so gut in Video bin, mache ich es vielleicht noch nicht so gerne, aber ich hab das Ziel, darin deutlich besser zu werden und dann wird es mir auch, denke ich, mehr Spaß machen.
Ja, da sind wir, glaube ich, in einer ähnlichen Station im Leben des digitalen Schreibertums, wo man Video damit dazu nimmt. Bin auf jeden Fall schon, fühle mich auch schon wohler damit, aber wenn ich einfach nur meine E-Mails rausschicke, so dass das eigentlich mehr meine Komfortzone, irgendwie richtig nerdig aussehen, irgendwie eine rote Brille anhaben, ein Vino trinken und dann einen Text runterhauen. So, das ist schon ein sehr geiles Gefühl. Eine Sache, über die ich jetzt im Nachgang neugierig wurde, zu einer Sache, die du gerade erzählt hattest, warst im Jurastudium und dann bist du auf den Blog gekommen. Grob gesagt.
Ja, ich bin so auf das Schreiben gekommen. Ja, genau.
Ich bin während inspiriert, das Schreiben so zu machen, wo du gesagt hast, boah, Schreiben an sich könnte geil sein. War das ein Buch? War das die Vorstellung, auch online ein Einkommen aufzubauen oder was?
Ja, also ich bin, wie gesagt, 2006 bin ich einfach nur so rein technisch, habe ich die Möglichkeiten kennengelernt. Wow, man kann kostenlos irgendwie so Blogs erstellen im Internet. Schreiben habe ich schon immer gemocht. Ich hatte als LK Geschichte. Ich habe in der Grundschule auch schon so Geschichten geschrieben und du hast mich immer mit einem dicken Buch in der Hand gesehen, mein Leben lang. Ich war immer ein Vielleser. Und bin 2011 habe ich mir einen Nebenjob geholt als Student beim Handelsblatt. Ich habe dann für das Handelsblatt online in der Finanzredaktion so kleine Berichte zusammengeschrieben und das war Online-Redaktion. Und das Beste, habe ich gemerkt, wow, wenn ich online was publiziere, dann ist es sofort da und ich kriege sofort Feedback. Ne? Du siehst halt in der Traffic-Kurve, boah, es wird geklickt, die Headline kommt gut an oder das Thema ist heiß, ne? Und das war für mich so richtig so, boah, krass, das ist ein richtig krasses Konzept, online publizieren, ist richtig cool. Nicht so, ich schreibe einen Zeitungsartikel und weiß gar nicht, hat den überhaupt jemand gelesen oder nicht. Und online, das war schon so dieses Feedback, das macht dann schon irgendwie süchtig, ne? Wo du denkst so, boah, das ist schon cool. So, und dann bin ich 2011 auch, als ich so mit diesem Online-Journalismus anfing, habe ich mich so mit dem Thema online publizieren, online schreiben so ein bisschen mehr beschäftigt und bin auf einen Podcast gekommen, der heißt Smart Passive Income von Pat Flynn. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Pat Flynn klingelt was, aber
ja, Pat Flynn. Der war Architekt, wurde dann irgendwie entlassen oder so und hat dann sein Geld verdient, indem er so ein E-Book für Architekten verkauft hat über seinen Blog und hat damit 100.000 im Jahr gemacht. Und er war selbst überrascht, dass das so gut gekauft wurde. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn Pat Flynn, Architekt, Familienvater, ganz entspannter Typ, jetzt nicht so Rampensau, die man vorher kannte, so eine Here in my Garage, in my Lamborghini, sondern so ganz netter Typ, ganz entspannt so, ey, wenn der das macht als Familienvater mit seinem Blog 100.000 im Jahr, das will ich auch. Und dann habe ich ab 2011 so diesen Wurm gefressen, dachte mir, boah, ich will auch so mir was aufbauen, online, Blog, irgendwie sowas mit Bloggen schreiben und einfach E-Books verkaufen, damit Geld verdienen. Und da war ich noch im Studium 2011. Und dann habe ich ein Jahr danach erst wirklich das gefunden, worauf ich Bock habe, das war dann Schreibsuchti. Habe das dann registriert und 2013 war ich dann fertig mit dem Studium. hab dann versucht, hab's dem Thema Jura noch eine Chance gegeben, hab das Referendariat angefangen, ne, man muss ja, war dann ein Jahr Referendar, hab dann endgültig entschieden, nee, ist nichts für mich, hab das dann abgebrochen und mich dann selbstständig gemacht als Freelance-Texter, ne, und das ist die Story.
Und da dann auch als Freelance-Texter für andere geschrieben oder einfach auf deinen Blog fokussiert für dich selbst?
Beides, ne? Ich habe natürlich, Geld kam rein, indem ich für andere geschrieben habe, erstmal als Freelancer, aber nebenbei und im Hintergrund immer schon auch Schreibsucht, die weiter aufgebaut, weil das wirklich so der Masterplan war, dass ich irgendwann davon komplett leben kann, von der Webseite.
Was hast du da für andere geschrieben?
Ich habe kurze Zeit noch weiterhin Online-Journalismus gemacht, als freier Mitarbeiter. Ja, nicht mehr als Student, sondern als freier Mitarbeiter. Dann habe ich PR gemacht, habe mit einer Agentur zusammengearbeitet, da habe ich Pressetexte geschrieben, Blogartikel, einfach Content gemacht für hauptsächlich Finanzen, Versicherungen und so und Fintech, also Finanztechnologie. So, das waren so die Themen, die ich gemacht habe. Da habe ich mit einer Agentur zusammengearbeitet. Und dann habe ich angefangen, immer mehr so Webseitentexte zu schreiben, also die Startseiten, ne, die Landingpages, Blogartikel. Ich habe ganz viel Content Writing gemacht. Also für Handwerker habe ich Blogartikel geschrieben, für Immobilienmakler, ne, solche Sachen.
Damit also deren Seiten auf Google weiter oben auftauchen, ne?
Genau, ne, immer mit dem Ziel so SEO optimiert und Content, ne. Also das war so immer das, was ich angeboten habe, war immer Content Writing. Oh, weil ich halt Content geil bin, ich mache halt gerne Content und habe parallel, ich hatte immer so die Regel, 3 Tage für Kunden, 2 Tage für mich. Ja, und dann habe ich immer an 3 Tagen so an Kundenprojekten gearbeitet und die anderen 2 Tage waren dann für Schreibsucht, wo ich dann Content auf Schreibsucht gemacht habe. Und so dann zweigleisig gefahren, bis Schreibsucht dann anfing, halt endlich Geld abzuwerfen. Und dann habe ich das so Stück für Stück umgeschiftet.
Und was war da so der Moment, wo der erste Euro über Schreibsucht.de rumkam? Ah, da sehe ich das Lächeln, das ist der...
Ah, das war schon nice, das ist schon nice. Also der erste Euro online ist immer so, ist wie das erste Mal, das vergisst du nicht, ne? So, ne? So, ich hab...
Egal, wie schlecht oder gut es ist.
Genau, ne? Es ist halt das erste Mal, ne? So. Und dann habe ich hatte halt mehrere Blogartikel und so, ne? Und dachte ich mir, halt, irgendwie muss ich das so jetzt mal langsam anfangen zu monetarisieren, das Ding, ne? Das war schon, ich hatte schon 2 Jahre lang die Domain, schreibsucht.de, das war so 2014 um den Dreh. Ne, wo ich mir dachte, jetzt musst du mal Geld verdienen. Habe ich.
Ja, zahlst schön Domaingebühren die,
zu der genau, Zeit. Genau, ne? Und ich hatte halt Traffic und auch schon so ein bisschen E-Mail-Liste. Und dann dachte ich so, okay, wie kann ich jetzt Geld verdienen? Und dann habe ich ein E-Book erstellt aus den, ich glaube, das waren die 17 besten Blogartikel bis dahin, in meiner Meinung, besten Blogartikel zum Thema Schreibtipps. Also so die Klassiker im Schreibtipps. Das war nicht Copywriting oder so Sales, sondern wirklich kannst du mal, wie kannst du besser schreiben, so einfach, ne? Die Basics, wie kurze Sätze, bildhafte Sprache, benutze aktiv, nicht passiv, solche Sachen, ne, die Basics. Hab daraus die ganzen Blogartikel gesammelt, daraus dann E-Book zusammengestellt und nannte es einfach besser schreiben. 17 Lektionen, um deinen Schreibstil zu verbessern. So, und das war mein erstes E-Book, das habe ich für 9,99 € verkauft. Ja, über noch so ganz umständlich mit PayPal-Link, glaube ich, und so, ne, da konnte und musste ich manuell dann den Leuten das Buch noch zuschicken.
Die mussten erstmal überweisen.
Ja, das war noch so mega crappy, ne, so total technisch schlecht umgesetzt, das war damals auch noch nicht so einfach, so, und Digistore kannte ich noch gar nicht, und ja, und das waren so meine ersten Euronen, die da reingekommen sind, ne, ich glaube, ich habe im ersten Jahr 2.700 € damit verdient. Also das Jahr gesehen, ne? Also es waren vielleicht im Monat 200 €, die ich damit gemacht habe. Aber das war so der Proof of Concept, wo ich gemerkt habe, aha, es kann funktionieren. Das war 2014. 2015 war dann der erste Online-Kurs dran. Da habe ich einen Kurs geschrieben, erstellt darüber, wie du Gastartikel platzierst, wie du Gastartikel schreibst und platzierst. Weil ich war so bekannt ab 2014 dafür, dass ich Gastartikel überall und auf jedem Blog geschrieben habe. Ne, also ich war ultra produktiv, was das angeht. Ne, dadurch ist meine Reichweite stark gestiegen, E-Mail-Liste stark gestiegen. Und dann habe ich gesagt, ey, ich mache einfach darüber einen Kurs, ne, weil das klappt ja ganz gut bei mir. Und dann hieß es, ja, Gastbloggen. Hat sich schlecht verkauft, muss ich sagen, weil...
Das war ein nischigeres Thema, ne?
Weil auch da, nee, weil ich den Weg verkauft habe, nicht das Ziel. Ne, was ich den Leuten verkauft habe, ist, so lernst du Gastartikel zu schreiben, zu publizieren. Was ich den Leuten hätten verkaufen sollen, so bekommst du mehr Traffic auf deine Seite, baust deine E-Mail-Liste auf und verkaufst mehr von deinem Zeug. weil das ist ja der langfristige Nutzen von Gastartikeln.
Sell more stuff.
Genau, ne? Und so, ich hätte halt mehr das Ergebnis verkaufen sollen, nicht den Weg. Deshalb, dieser Online-Kurs hat mich aber auch viel gelehrt, dass ich eben anders ein gutes, selbst wenn ich ein gutes Produkt habe, was sehr nützlich war, ich es anders verkaufen muss.
Ne? Wobei man sagen muss, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch zu deiner Geschichte gerade eben mit deinem ersten E-Book, besser schreiben. Besser schreiben ist ja eigentlich auch erstmal der Mittel und nicht das Ziel. Ne?
Genau. Ja, deshalb gibt's das auch nicht mehr. Das verkaufe ich auch nicht mehr. Deshalb. Ne, ich habe das dann später so geändert. Ich glaube, ab 2016 habe ich dieses Buch einfach besser schreiben kostenlos gemacht, weil ich habe halt gelernt. Ich habe auch so ein Blog-Coaching bei John Morrow gemacht. Ne, von Smart Blogger heißt das heute. John Morrow, ganz interessanter Typ, von dem habe ich voll viel gelernt, was Bloggen angeht. Und der hat gesagt, E-Mail-Liste aufbauen, E-Mail-Liste aufbauen, E-Mail-Liste aufbauen. Da hatte ich so, womit kann ich meine E-Mail-Liste aufbauen? Der sagte, ja, nimm etwas, was Geld kostet und gib's kostenlos raus. Ich so, okay. Mhm. Und dann habe ich halt wirklich so gesagt, ich mache das jetzt. Ich nehme mein geliebtes E-Book, das ich hier für 10 Euro verkaufe und mache es kostenlos für alle, die meinen Newsletter abonnieren ab 2016. Das ist schon
erstmal schmerzhaft, ne?
Ja, aber die Liste, die ging dann ab. Also ich habe zu der Zeit, ich glaube, so 300 Abonnenten im Monat bekommen.
10 am Tag.
Ja, das war schon heftig, ne? Und dann ging es richtig ab, so ab 2016 mit der Liste.
Cool, und dann ist deine Liste gewachsen. Also auch hier vielleicht nochmal Kontext für diejenigen, die zuschauen. Ne? Das ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise, mit den Texten halt sich ein Online-Einkommen aufzubauen. Nicht wie das, worüber wir sonst hier viel reden auf dem Kanal, halt Copywriting, du machst es als Dienstleistung für andere, sondern von vornherein, also du hast ja auch gesagt, du bist mit Freelancing gestartet, aber dann eben auch mit Auge drauf, wie kann ich mein eigenes Ding draus machen? Und das, finde ich, ist halt so die Schreib, in Klammern Sucht, die Superpower, weil du kannst am Anfang für andere schreiben und das ist ja auch schön, damit zu verdienen, aber noch geiler wird's, weil ich glaube mal, jeder, der schreibt, hat irgendwelche nerdigen Interessen. Und dann so für sich selbst schreiben, dazu zu kommen, ist halt dann so wirklich der große Spaß. Ob es jetzt dann übers Schreiben ist oder über die Selbstständigkeit oder über deine Ernährungsweise oder deine Astrologiekenntnisse oder politische Perspektiven oder was auch immer.
Ja, ja, das ist super wertvoll. Das kenne ich von vielen Autoren, die als Copywriter gestaltet oder als Texter für andere gestaltet sind und dann diesen Skill genommen haben und für ihr Ding nutzen. Wie du sagst, das ist super. Deshalb ist Schreiben halt so eine Art Superpower an sich, finde ich. Ne? Also Schreiben, ich sage immer, Schreiben ist immer das Herz von so vielen Dingen. Also selbst von YouTube, wenn ich YouTube mache, ist das geschriebene Wort immer erstmal das Herzstück. Ich schreibe es immer vor. Ne? Von allem ist Schreiben immer das Herz. Deshalb Brian Dean von Backlink Co., der hat seine Webseite verkauft für mehrere Millionen. Ne? Die genaue Summe hat er nicht öffentlich gemacht, aber das hat mehrere Millionen, hat er die verkauft. Brian Dean war damals auch so Copywriter, der hat halt so diese Longform-Copy geschrieben, also diese 17-Seiten-Broschüren.
Sehr coole Sales-Pages hatte der, habe ich mir gescreenshottet. Ja.
So, und der hat dann dieses Wissen genommen, diese Schreibskill und hat daraus einen Blog über SEO und Google-Rankings gemacht, also was der sonst auch so mochte. Ne? So, und damit komplett weggegangen vom eigentlichen Dienstleistung, aber halt, wie du gesagt hast, wenn du den Skill hast, kannst du was Eigenes damit aufbauen. Und diese Zweigleisigkeit finde ich halt auch sehr gut als Texter umsetzbar, ne? Dass du Dienstleistung hast für den Cashflow und hinten noch im Hintergrund was Eigenes aufbaust und irgendwann, wenn es gut läuft, kannst du sagen, okay, ich mache keine Dienstleistung mehr, ich mache nur noch mein Ding.
Und vor allen Dingen der rote Faden da drin im eigenen Aufbau, ob es jetzt gratis war oder mit einem bezahlten Produkt, war deine E-Mail-Liste aufzubauen, weil da immer Leute drin sind, die du kontaktieren kannst. Deswegen ist es halt auch eine beliebte Dienstleistung, E-Mails für andere zu schreiben, die das nicht können oder wollen für sich und nicht die Zeit dafür haben.
Ja.
Jetzt aber eine Follow-up-Frage noch. Wir waren jetzt gestoppt bei so 2016. Mhm. Wie hat sich Bloggen deiner Meinung nach generell über die letzten mittlerweile 8 Jahre verändert und weiterentwickelt?
Es ist viel professioneller geworden. Ich nenne es heute auch nicht mehr Bloggen, sondern ich nenne es halt Content erstellen, weil Blog ist, hat immer noch so diesen Geschmack von, da sitzt jemand bei sich im Keller und postet Rezepte oder so, ne? Und dann nehmen das zum Beispiel B2B-Kunden, nehmen das dann nicht ernst, wenn ich denen sage, hey, ich helfe dir einen Blog aufzubauen, dann denkt sich der Geschäftsführer mit 55 Mitarbeitern, ja, aber ich habe keine Lust, über meinen Urlaub zu schreiben. Dann sage ich, nee, es geht nicht darum, über deinen Urlaub zu schreiben, sondern es geht darum, Content zu erstellen, der nützlich ist für andere und Kunden anlockt. Ne? Ah, okay. Deshalb bin ich halt weggegangen von diesem Wort Blog. Ne? Ich nenne es auch nicht mehr Blog-Business, sondern ich nenne es halt Content-Business. Ne? Du, dass du mit Content die Leute anlockst, Content aufbaust und mit Content dein Google-Ranking verbesserst. Es ist viel professioneller geworden. Erstens. Zweitens, die Qualität ist besser geworden. Jetzt natürlich, dank KI haben wir diesen Tsunami of Shit. Dadurch ist die Qualität wieder ein bisschen schlechter geworden, aber langfristig wird die Qualität durchsetzen, das sieht man.
Also, kannst du mit dazu was sagen? Zu dem KI und Tsunami of Shit? Also, kurzer, kleiner Side-Pass, wo ich dich eh noch fragen wollte, wie du das siehst. Was da deine Perspektive drauf? Was meinst du damit?
Zum Thema KI?
Genau, jetzt gerade in Bezug auf Bloggen und das Tsunami of Shit.
Ja, genau. Und der Tsunami of Shit ist halt, weil es so einfach ist, Content jetzt zu erstellen mit ein, zwei Klicks, ne, sagst du ChatGPT, schreib mir einen Blogartikel über gesunde Ernährung, ne, oder so. Und dann hast du diese generische KI, ja, Kacke, ne, sozusagen, die dann einfach rausgespült wird. Und das ist wirklich, ich nenne es den Tsunami of Shit, weil das überflutet ja das Internet und so. So. Und viele schreiben mir, Walter, in Zeiten von KI lohnt es sich doch gar nicht mehr, Texter zu sein. Es lohnt sich doch gar nicht mehr, guten Content zu erstellen. Und das ist viel zu kurz gedacht. Google hat ein hohes Interesse daran, dass in den Top-Suchergebnissen keine generische KI-Kacke auffindbar ist. Und Google verbessert deshalb auch die ganze Zeit den Algorithmus und die Kriterien und so. Deshalb, Google ist ja schon sehr streng und hat auch offiziell bekannt gegeben, dass die KI-Inhalte bekämpfen. Mhm. Ne, so, deshalb weiterhin im Content-Game wird sich Persönlichkeit durchsetzen. Also um guten Content zu erstellen, brauchst du ja vier Zutaten. Das ist dieses EAT-Update von Google. Ne, EAT steht für Expertise, Experience, Authority, Trust. EAT mit zwei E's. Ne? Mhm. Und so, und das kann eine KI nicht liefern. Ne, du kannst, wenn du einen Blogartikel beginnst mit gestern hatte ich einen Kunden, 1,5 Millionen Jahresumsatz, wollte, dass ich für ihn die E-Mails schreibe. So, das kann keine KI schreiben. Die KI hat das nicht erlebt. Das ist, zeigt von Experience, wenn du so deinen Artikel beginnst. Oder womit ich auch immer häufig meine Blogartikel beginne mit, ich habe über 100 Blogartikel geschrieben, 100 YouTube-Videos produziert und ich zeige dir, was ich daraus gelernt habe und. So. Mhm. Damit zeige ich Experience, Expertise und, so, und auch Persönlichkeit. Und Google will genau das. Und Menschen wollen auch das. Ne? Menschen wollen nicht einfach nur die 10 Tipps zum Abnehmen oder so lesen. Ja, ja. Deshalb, ich mache mir da, ich sag's mal so, die oberen 10% der Texter müssen sich keine Sorgen machen. Die unteren 90%, ja, die können leicht ersetzt werden. Das sind die, die Produktbeschreibung für Schrauben gemacht haben oder so vielleicht oder keine Ahnung, ne, oder ja, so
viele austauschbare Artikel.
Genau,
war, ne, auch so eine meiner Aufträge, mal eine meiner ersten damals irgendwie so ein Text für irgendein slowenisches Bett oder irgendwie. Und das war nichts Besonderes an dem Text, es musste einfach nur irgendwie so die Maße da reingepackt werden.
Ja, oder so. Genau, ne? Das war so einfach nur so beschreibende Texte, sage ich mal. Die werden leicht ersetzt durch ChatGPT, weil ChatGPT kann, sage ich mal, gut beschreiben, aber verführerische, unterhaltsame, engagierende Texte. Das können nur die oberen 10% der Texter und die müssen sich, denke ich, keine Sorgen machen. Und bisher habe ich mit allen Copywritern, mit denen ich gesprochen habe, sind da mit mir fast einer Meinung, ne? Weil diese Persönlichkeit und dieses auch zwischen den Zeilen so ein bisschen, ne, spielen mit Andeutungen und so, das kriegt eine KI halt nicht hin. Und vor allem, wenn man langfristig denkt, geht es um Bindung. Ne? Also die kurzfristig kannst du vielleicht jubeln und sagen, hey, KI hat mir 200 Blogartikel erstellt und ich habe 5000 Visitor gehabt. Mhm. Ja, aber wie viele davon haben sich wirklich mit dir verbunden, mit deiner Brand, mit deiner Persönlichkeit, folgen dir jetzt oder haben dein Newsletter abonniert oder so. Ne? Klicks bedeuten noch gar nichts. Und langfristig geht es immer um Bindung, ne? Um Beziehung. Ne? Nicht einfach nur Klicks und so, sondern es geht wirklich um Beziehung. Und wenn die Leute dir wirklich eine Beziehung mit dir eingehen, vertrauen sie dir und dann kaufen sie bei dir. Und das ist ja am Ende das Ziel.
Ja, absolut. Deswegen gehe ich auch mit meinen Kunden immer, um daraus zu finden, was die halt einzigartig macht, so tief ins Gespräch und kann halt so mit meinen Erfahrungen aus dem Markt, als Konsument, als jemand, der einfach mal eine frische Perspektive ins Unternehmen bringt, halt rausfällt, okay, was macht diese Person so besonders? Und ich habe schon auf viele, viele verschiedene Arten versucht, KI das beizubringen oder mir auch angeschaut, was die KI-Prompt-Pros da predigen. Aber am Ende des Tages kannst du zwar mit KI dein Schreiben beschleunigen auf jeden Fall, aber du musst immer noch wissen, was da rein soll, welcher Ansatz da reinpasst, was Leute sehen wollen. Und dann kannst du einen Teil beschleunigen, kannst damit auch super brainstormen. Ja. Aber du kannst dir nicht die Arbeit abnehmen lassen, wenn du möchtest, dass die langfristig Ergebnisse bringen.
Ja.
Das sehe ich auch zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein philosophischerer Ansatz, aber es gibt Museen, ich gehe jetzt nicht so häufig ins Museum, aber ich war schon mal in dem einen oder anderen Kunstmuseum und wenn ich da mir vorstelle, so ein Riesengemälde in einer Moskauer Galerie, Tretjakowskaja, oder in den Pinakotheken in München, wenn da so wäre, okay, hier war der Prompt, hier ist was rausgekommen ist, dann könnte ich sagen, ja, okay, cooles Bild, aber ich macht nichts mit mir. Wenn ich aber da so ein mächtiges Gemälde sehe, wo eine Landschaft drauf ist und kleine Details, ob es jetzt ein Van Gogh ist oder irgendjemand, von dem ich den Namen nicht mal kenne, dann denke ich mir, wow, da hat ein Mensch das Bild gesehen oder hat eine innere Vision und der hat dann so lange an dieser Kunst in sich gefeilt, bis er das dahin bringen konnte. Ich weiß ja schon, wie anstrengend das ist, mal so eine Skizze zu machen, nicht sofort alles durchzustreichen. Wie viele Anläufe hat der gebraucht? Wenn ich mir das von der Seite anschaue, sehe ich, wie dick diese Acrylfarben oder Ölfarben Pinselstriche sind. Und das macht ja was mit einem. Und auch mit YouTube-Videos, da finde ich ja geil, auch bei deinen, nicht nur die Worte, die du sagst, sondern auch, hey, da ist ein Walter dahinter und der bringt diese Erfahrung mit. Und ich als jemand, der dich kennt, ich weiß, okay, dahinter steckt Frau und Familie und Erfahrung und jetzt auch noch das Jura-Ding. Und das macht es ja wirklich bemerkenswert als menschliche Erfahrung. Nicht, dass es einfach nur schwarze auf weiße Symbolen sind, die irgendwie einen logischen Sinn machen.
Ja, es ist auch nur Anfänger denken, dass es beim Texten ums Texten geht. In Wirklichkeit geht es vielmehr um Menschenverständnis, Menschenkenntnis und das Verlangen der Menschen verstehen, deren Ängste verstehen und so weiter. Ne? Klar muss man am Ende auch was runterschreiben, aber es ist viel mehr Marktverständnis, ne, als einfach nur so, okay, ich muss Worte aneinander rein. Ne? Das ist ein und Menschen kaufen von Menschen. Ne? So, und das heißt, wie ich gesagt habe, KI kann dir vielleicht ein paar Klicks generieren, KI kann auch ein paar Prozesse beschleunigen, aber du musst am Ende immer daran denken, wenn ich am Ende auch Geld verdienen will und langfristig was aufbauen will und nicht einfach nur in 6 Monaten so ein Peak haben will und dann wird mich Google wieder abstrafen, sondern wenn ich langfristig denke, und so denke ich und so bringe ich das auch meinen Kunden bei, in Jahrzehnten zu denken, dann musst du von Mensch zu Mensch denken.
Ja, und das ist egal, ob es jetzt um einen Blog geht oder eine E-Mail oder ein YouTube-Video oder Instagram und TikTok. Tick-Tick-Tack. Boah, jetzt klinge ich wie ein richtiger Boomer. Ich schwöre, ich bin
ein Tiki-Toki.
So ein Tiki-Tack.
Da gehst du dann. Ja. Hat nur 2 Kalorien. Nur 2 Kalorien.
Ob es um TikTok-Videos geht. Die Leute dahinter haben ja auch Skripte. Na, also die Leute mit der größten Reichweite, mit dem besten Content, den man feiert, den man sich viel reinzieht, jetzt abgesehen von Fail-Videos und Katzen-Videos, haben das alles richtig durchstrukturiert, geplant, geskriptet, mit dem Text gearbeitet, da einmal ordentlich Gedanken zu Papier gebracht und das dann in Video erst umgewandelt.
Ja, Text ist immer das Herz, ja. Das ist das Tolle dran. Ne? Wenn du einmal texten kannst, ist das halt so ein Sprungbrett. Ne? Du kannst damit in verschiedene Becken springen, wenn du willst, aber du hast halt dieses Sprungbrett, das ist das Texten.
Yes. Da zwei Fragen für dich, so ein bisschen für die Zuhörer zum Mitnehmen und Umsetzen. Vielleicht erstmal zu dem, was du vorhin angesprochen hast, das besser schreiben. Ja? Mhm. Kommen ja, ich sage jetzt mal, aus etwas unterschiedlichen Schulen sozusagen. Mein Fokus ist absolut immer auf Sales, Copywriting, Texte, die verkaufen, weniger Content, aber wenn Content, dann auch meistens mit einem Call to Action verbunden. Und so unterschiedlich ist das ja dann auch wieder nicht in der Ausführung, weil da geht es um Texte, die Leute lesen und die sie inspirieren zu handeln. Und darum geht es ja bei dir auch wenn es dann letztlich Content ist und der woanders ausgestrahlt wird.
Ja.
Als du mich interviewt hast, ging es um so die Verkaufspsychologie hinter Worten, die 5 universellen Einwände und solche Dinge. Du hast jetzt vorhin schon 3 Tipps zum generell besseren Schreiben angesprochen. Aktive Sprache statt passive Sprache. Also ein Beispiel dafür wäre, ich gehe ins Haus. Warte mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es passiv ausdrücken
würde. Ja, passiv wäre, das Haus wurde von mir betreten.
Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Das andere war bildhafte Sprache.
Ja.
Ne, Sachen, die man sich vorstellen kann, die sofort innere Bilder hervorrufen. Und kurze Sätze, nicht lange Dinge. Was würdest du noch sagen, ist als ein großer Punkt, den man sich als Schreibnovize oder leidenschaftlicher Schreiberling hinter die Ohren schreiben muss, um Texte zu erstellen, die Leute abholen?
Ich nutze ja auch Techniken aus dem Copywriting für mein Content Writing, ne? Und deshalb eine Technik, die vielleicht da universell ist, die ich jetzt auch mitgebe, das ist das Versprechen. ein guter Werbetext gibt ja am Anfang auch ein Versprechen, okay, wenn ich jetzt weiterlese, dann passiert das. Und das Gleiche mache ich auch in meinem Content. Ich sage in meinem Content, hey, in diesem Artikel erfährst du, wie du dein Google-Ranking verbessern kannst. Du erfährst, wie du deine E-Mail-Liste auf... Also ich gebe irgendein Versprechen, sodass die Leute bis zum Ende dranbleiben. Plus, dann mache ich noch so eine Technik, dass ich am Ende sage, plus, du bekommst noch den Bonus, das, wenn du bis ganz zum Schluss dranbleibst. Ne? Das heißt, das ist so, ich gebe einmal das Kernversprechen und dann setze ich noch irgendwas Kleines hinten dran, wo ich noch ein kleines Mini-Versprechen zusätzlich gebe. Da arbeite ich häufig mit Bullet Points, was ja auch ein typisches Copywriting-Tool ist.
Ja.
So, und da... Das ist so dieses Versprechen, weil ganz viele Blogartikel, die fange ich an und ich weiß gar nicht, also wenn ich so über so typische Artikel stolpere, da weiß ich nicht, was habe ich davon, wenn ich jetzt wirklich die Zeit investiere. Dann steht da oben, Lesezeit 7 Minuten. Und dann denke ich mir, okay, sind das die 7 Minuten wert? Und du musst mich in den ersten Absatz, musst du mich überzeugen, diese 7 Minuten zu investieren. Ja. Alles andere, was auf diesem Planeten existiert, liegen zu lassen und meine 7 Minuten dir zu geben, das ist gar nicht so einfach. Und deshalb ist dieses Versprechen zu Beginn eines Textes, sei es das jetzt eine E-Mail, sei es das ein Sachtext, sei es ein Blogartikel, muss halt wirklich verführerisch sein. Und da ist halt Marktkenntnis wichtig. Aber wie ich das gemacht habe, ich gebe immer einfach 3 Benefits. Ne? Ich habe für mich die Regel, ich sage immer, wenn du diesen Artikel liest, dann... Oder ich mache es mit der Zen-Formel, nenne ich es Zeit-Nutzen-Kombination. Das heißt, ich sage, gib mir 5 Minuten und ich zeige dir, wie du ein Content-Intro erstellen kannst, das Menschen von Anfang an fesselt, wie du die Aufmerksamkeit bis zum Ende halten kannst und wie du am Ende auch ein Call-to-Action hinbekommst, sodass die Leute wirklich aktiv werden. Deal? Deal. So, ne? Das heißt, die Leute wissen ganz genau, okay, sie müssen 5 Minuten investieren und sie bekommen diese 3 Benefits. Also das Versprechen. Ne, das benutze ich in meinem Content, das benutze ich auch in YouTube-Videos, also wenn du dir nicht immer, manchmal bin ich zu faul, das Intro zu texten, aber in der Regel, wenn ich ein Intro schreibe für mein YouTube-Video, denke ich mir auch, okay, was ist das Versprechen? Warum sollten die Leute bis zum Ende gucken? Deshalb, ne, zum Beispiel, wenn ich auch ein Interview mache, dann nehme ich im Nachhinein nochmal das Intro auf und sage, hey, in diesem Interview erfährst du das, das und das. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, erfährst du auch, wie ich das und das gemacht habe. Ne? Also so ein Versprechen an den Anfang setzen. Von meinem Content.
Okay, also nicht voraussetzen, dass Leute sich natürlich mit deinen Inhalten beschäftigen, egal ob es jetzt Content ist, egal ob es schriftlich ist oder Video ist oder ob es ein Verkaufsvideo oder Text ist, den Leuten am Anfang einen Grund geben zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit dafür. Und wenn es nur für den ersten Absatz ist, nachdem ich dann nochmal entscheide, okay, lese ich weiter. Aber man muss erstmal diesen ersten Schritt Leute in den Laden bringen quasi.
Es ist eine Verhandlung, der Text ist die ganze Zeit eine Verhandlung, weil der Mensch auch innerlich mit sich selbst verhandelt. Soll ich weiterlesen, soll ich nicht viel weiterlesen, soll ich weiterlesen? Jede paar Sekunden kriegt er diesen Impuls, oh, ich möchte wegklicken, irgendwie wird das jetzt langweilig oder so, ne? Und es ist eine ganze Zeit so eine innere Verhandlung und du musst diese Verhandlung gewinnen, ne, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, indem du ein gutes Versprechen abgibst, ne?
Sehr cool. So, danke für den Tipp.
Ich glaube, wir sind
da draußen.
Das nächste, ja, du wolltest ja 2, damit wir auf 5 kommen.
Sehr gerne. Also ich hatte es gar nicht gesagt, aber ich nehme auch 2 mit. 2 zum Preis von 1.
Ja.
Deal.
So, dann kannst du später in dein Intro auch schreiben und der ultimative, effektivste Schreibtipp von Walter, ne, wenn du bis zum Ende des Interviews dranbleibst. So, also was auch typische Copywriting-Technik ist, die ich aber in meinem Content-Writing auch verwende, ist der Open Loop. Ne? Open Loop haben wir, glaube ich, auch im Interview mit dir besprochen, als ich letztens bei dir war. Der Open Loop, was heißt das? Also wirst du deinen Leuten ja immer auch beibringen, denke ich. Das heißt, es ist eine offene Schleife und unser Gehirn hasst es, wenn eine Schleife geöffnet wird, also wenn ein Thema geöffnet wird, aber dann nicht geschlossen wird. Beispiel, ich verrate dir, was Frauen wollen. Dazu musst du einfach nur mal kurz zuhören und wir machen einen kurzen Ausflug ins Mittelalter. Und wir wollen, so, siehst du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe was geöffnet, ich sage, ich verrate dir, was Frauen wollen, schließe das aber nicht sofort, ich sage es nicht sofort, sondern ich weiche erstmal aus, beziehungsweise ich verzögere ein bisschen die Handlung. Ne? Mhm. Beim Storytelling ist das ja so, Storytelling ist Verzögern der Handlung, ne? Wo du, ne, wenn der Hobbit den Ring bekommt, sofort zum Vulkan geht und den da reinschmeißt, ne? Ende. Langweilig, ne? So, sondern die ganze Story besteht darin, dass er die ganze Zeit daran gehindert wird, ne, diesen Vulkan zu erreichen, dass er die ganze Zeit daran gehindert wird, den Ring zu vernichten. Ne? Storytelling ist Verzögern des Finales sozusagen. Und ein Open Loop macht genau das, ne? Du kündigst was an, es gibt ein Finale, es wird es geben, aber es wird halt verzögert. Und dadurch ärgerst du die Leute so ein bisschen. Wozu führt das? Das führt zu einer höheren Verweildauer im Content, auch bei YouTube. Das heißt, wenn ich ein YouTube-Video mache, denke ich mir auch, wenn ich mein Skript schreibe, okay, wie kann ich hier den Loop öffnen, aber nicht sofort schließen? Ne, wenn ich dann zum Beispiel sage, hey, von Johnny Carson habe ich eine Sache gelernt. Ne? Johnny Carson war Late-Night-Star, überhaupt das Vorbild für alle Late-Night-Shows. Er hatte 30 Jahre lang seine Late-Night-Show, hat im Jahr 25 Millionen Dollar verdient. Das war im Jahr 1992 und er hat auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wo er diese 25 Millionen gemacht hat, aufgehört. Was habe ich von ihm gelernt? Ne? So, siehst du, ich habe wieder eine Sache angekündigt, dass ich von ihm was gelernt habe, habe ein bisschen dann wieder zurückgegangen, Background erzählt, wer ist Johnny Carson, was hat er eigentlich erreicht? Und dann erst sage ich, was ich von ihm gelernt habe. Mhm. So, und das ist immer so dieses auf und zu, ich öffne eine Schleife, schließe die Schleife, öffne die Schleife. Und das mache ich in meinen Skripten, versuche ich da immer so hier und da einzubauen. Bei einem guten Skript ist das die ganze Zeit. Also bei einem, sage ich mal, wenn ich ein Video-Sales-Letter machen würde, würde ich das Hardcore bei jedem Absatz irgendwie versuchen so zu machen, dass die Leute wirklich bis zum Ende bleiben. Aber bei einem YouTube-Video, in Anführungsstrichen, bin ich ein bisschen faul, da gucke ich nur, dass da ein paar Schleifen drin sind, damit die Verweildauer grundsätzlich einfach ein bisschen länger ist. Und in Blogartikeln auch. Ne?
Cool, also dieser Effekt, der Neugier anregt, sage ich jetzt mal. Man kennt es auch vielleicht von Cliffhangern bei Serien. Am Ende Lost, Game of Thrones, Breaking Bad, was auch immer, Squid Games. Ja. Am Ende denkst du dir, nicht noch eine. Und dann hast du eine Person neben dir, mit der du es guckst und ihr guckt euch an und ihr wisst beide, das wird eine späte Nacht. Ich glaube, den Moment kennen viele Leute. Auch ein Weg drumherum als kleiner Hack zum Mitgeben bei Serien, wenn wir schon gerade dabei sind. Ich fange die nächste Episode an und die schaue ich aber dann nur so bis zur Mitte. Und dann höre ich auf, weil da ist dann in der Regel so ein bisschen ein Tension-Dip. Mhm. Und dann steige ich aus und gucke nächstes Mal von der Mitte-Episode.
Genau, weil die ab der zweiten Hälfte öffnen die ja neue Schleife.
Ja, ja. Ne? Die Schweine.
Diese Säcke, ja, das schreiben mir da mal manche so, Walter, wegen dir hatte ich wieder eine schlaflose Nacht, hab jetzt einen Artikel nach dem anderen von dir gelesen, ne, so.
Wow.
Und das ist ja das Ziel, dass die Leute so ein bisschen süchtig werden, das ist ja auch das, was ich den Leuten beibringen will, so zu schreiben, dass die Leute süchtig werden, deshalb Schreibsuchti ist doppeldeutig, einmal bin ich der Schreibsuchti, andererseits bringe ich anderen bei so zu schreiben, dass die Leser dann auch süchtig werden und das gerne halt auch lesen, ne, den Content gern konsumieren.
Mega. Danke für die Tipps auf jeden Fall, sind sehr wertvoll und wer es noch nicht getan hat, gerne auf deinem oder meinem Kanal, wo auch immer das hier gerade angeschaut wird, mal zurückgehen in der Zeit zu circa vor einem Jahr, da haben wir schon mal die erste Episode aufgenommen, wo es ein bisschen mehr um die Verkaufspsychologie darin dann auch ging. Eine abschließende Frage, es geht dir die ganze Zeit um Schreiben hier und du hast auch eingangs gesagt, du hast früher viel gelesen, ich auch und ich glaube jeder, der schreibt, sollte auch gerne und möglichst auch viel lesen, egal ob jetzt Fiction oder Non-Fiction, Fachbücher oder Romane. Wenn ich dich nach einer Buchempfehlung für mich beziehungsweise die Zuhörer frage, von einem Buch, das du gelesen hast, was in dir Begeisterung und Bock auf Schreiben ausgelöst hat. Ich habe jedenfalls auch eine Antwort darauf und ich kann auch gerne meine zuerst geben, damit du ein bisschen Zeit zum Buffern hast, nach links und rechts schauend.
Ich bin gespannt, was deine Antwort ist. Erstmal, sag mal.
Okay, also gibt viele und ich könnte jetzt Romanserien nennen wie Eragon zum Beispiel, die ich als Teenager gelesen habe, aber für mich ist eher der Autor Robert Greene. Robert Greene hat viele Bücher gelesen, die man vielleicht kennt. Das, was ich immer meine, ist Mastery. Was macht das so einzigartig? Meiner Meinung nach, Robert Greene ist ein Fachbuchautor, also der schreibt jetzt, ist jetzt kein Roman, sondern er schreibt über ein Thema. Und Mastery geht zum Beispiel um das Konzept, in einer Sache richtig gut zu werden. Diese Konzepte bringt er aber rüber, nicht indem er einfach nur trockene Infos rüberbringt, sondern Geschichten erzählt von Leuten aus der Geschichte, wo es dann zum Beispiel um Leonardo da Vinci geht und wie der an die Studien seiner Projekte rangegangen ist. Oder Glenn Gould, ein Pianist, wie der geübt hat und so weiter. Und aus diesen Geschichten hat man halt sehr viele sozusagen virtuelle Vorbilder aus der Vergangenheit, an deren Eigenschaft man sich orientieren kann. Und diesen Stil der Kombination von Erzählen, von was Echten kombiniert mit einem logischen Learning daraus, das ich für mich anwenden kann, das fand ich immer am geilsten. Und ich glaube, das hat mich letztlich auch zum Schreiben am meisten inspiriert, weshalb ich auch Copywriting mag, weil da kannst du halt Stories kombinieren mit einem Fachthema und auch Handlungen reinbringen und nicht nur in der Fantasiewelt. Mhm. Mhm. Robert Greene, Mastery.
Ja, also als Kind gelesen, sehr viel, habe ich auch sehr viele Romane. Also vor allem diese John Grisham-Dinger als Jurist, muss man die einfach lesen. Die ganzen Kriminal-Jura-Dinger von John Grisham, die habe ich alle auch durchgesuchtet. Aber die auf die Idee gekommen, ey, selbst schreiben und vor allem so Sachtexte schreiben und Fachtexte schreiben, Da war das Buch, das mir richtig Lust gemacht hat, war Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis.
Wow, noch
das
nie gehört.
Das ist ein ganz dünnes, kleines Sachbuch. Ich glaube, da sind so 10 Tipps, um gut zu schreiben. Und das sind auch so Basics wie bildhaft schreiben und so. Aber der bringt das auf seine Art so gut drüber und es macht Spaß, ihn zu lesen. Und dann, das war, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, wow, es gibt Deutsche, die unterhaltsam schreiben können. Was für eine Offenbarung. Ne? Und deshalb Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis. Das war so meine Einstiegsdroge in die Sachbücher über das Schreiben. Sondern ich so, boah, das will ich auch. Ich will auch gut schreiben. Ich will auch so Leute unterhaltsam schreiben. Hab das Buch rauf und runter geübt. Ne? Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Sehr cool. Ich habe es ja bei Amazon auf. Deutsch für junge Profis, die man gut und lebendig schreibt. Von Wolf Schneider. Sogar ein Kindle Unlimited gratis dabei oder 12 Euro Taschenbuch. Sehr guter Tipp. Und Follow-up noch zu meinem. Die deutsche Version von Mastery heißt Perfekt, der überlegene Weg zum Erfolg von Robert Greene.
Habe ich mir angehört. Ist auch ein gutes Buch, ja. Absolut. Kann ich bestätigen.
Walter, mega. Danke für deine Zeit. Wo können Leute dich finden? Ich werde es natürlich auch hier runter verlinken.
Einfach auf schreibsuchti.de. Bei den asozialen Medien braucht ihr mich nicht zu suchen, da habe ich keine Accounts, habe alle gelöscht, außer LinkedIn, aber da bin ich nicht aktiv. Deshalb einfach auf meine Startseite kommen, schreibsuchti.de und da, wenn ihr wollt, könnt ihr euch für den Newsletter eintragen, dann kriegt ihr 11 Rezepte für erfolgreiche Blogartikel noch gratis geschenkt oder auch nicht. Ne? Und dann könnt ihr mich einfach bei YouTube stalken. Aber wie gesagt, schreibsuchti.de is the way to go.
Wundervoll. Danke dir.
Ich habe zu danken.